Dankeschön. Du bist mein König, Gott. Dich preise ich. Und das haben wir gerade gehört in diesem Lied. Du bist mein König. Ich hoffe auf dich und du machst alles gut. Halleluja. Das ist unser Gott. Der macht alles gut. Und mein Thema heißt heute Abend, es wird alles gut. Alles. Egal, was in deinem Leben passiert. Auch wenn es noch so viel Schlechtes passiert, es wird alles gut. Hör mir diese Predigt zu. Ich werde heute Nehemia betrachten. Wir haben am Mittwoch Esther und Nehemia nur gestreift. Aber jetzt konzentriere ich mich auf den Nehemia. Da seine Botschaft ist auf. Lasst uns bauen. Lasst uns weitermachen. Lasst uns arbeiten. Lasst uns, ja, die Sache fortsetzen. Nicht nur stehen bleiben. Nicht nur geistlich uns erbauen und in Gott göttlich werden und fromm werden. Nein, wir sollen weiterbauen. Auf, lasst uns bauen. Das ist das Thema beim Nehemia. Er ist Praktiker und ist so wichtig, dass wir nicht nur Theoretiker sind, sondern dass wir auch Praktiker sind im Reich Gottes. Ja, in dem Moment, wo du anfängst, das Reich Gottes zu bauen, ich will dir ein paar Wahrheiten sagen, fand ich schockiert. In dem Moment, wo du anfängst, für Gott zu arbeiten, macht sich auch der Teufel auf. Und der Teufel ist auch auf dem Plan. Und Nehemia gelang es, immer wieder den Widerstand zu brechen. Und wir sind auf dieser Welt, dem Teufel entgegenzustehen, ihm zu widerstehen und ihm und seinen Widerstand zu brechen. Ja, wir sollen nicht nur mit der Sünde brechen, nicht nur sagen, ja, mit dem Bösen höre ich auf. Nein, wir sollen auch die Widerstände brechen, die gegen uns gerichtet sind, in welcher Form auch immer. Die ganzen Hindernisse. Und der Teufel versucht uns immer wieder Steine in den Weg zu legen, dass wir über die Sachen drüber hinweggehen und das Böse überwinden. Esther und Nehemia zeigen uns, wie das Reich Gottes, der Glaube und das Leben trotz den Widerständen gelebt und aufgebaut wird und verwirklicht wird. Ja, das ist so wichtig, dass wir nicht nur glauben, dass wir nicht nur Theoretiker sind, sondern dass wir auch Praktiker sind. Es ist so wichtig, dass wir praktisch sind im Glauben. Der Teufel will nicht, dass Gott regiert, dass Gott sein Tempel hat, die Stadt Jerusalem hat und dergleichen, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet, dass das Gute regiert und so weiter, dass der Wille Gottes geschieht, das hat da gar nicht im Sinn. Der will es nur verhindern, wo er es nur kann. Das Böse ist überall auf dieser Welt aktiv, er schmeichelt, mal droht es und manchmal verordnet es den Leuten, wie jetzt gerade hier in der ganzen Corona-Zeit, verstehst du, da wird alles verordnet, du musst dich diesen Verordnungen fügen und weh, wenn du nicht fügst, da wirst du gleich bestraft mit sogar bis 75.000 Euro Strafe, habe ich neulich gelesen. Weißt, der Teufel arbeitet mal offen, mal verborgen, so arbeitet der Feind. Wir müssen wissen, seine Taktik, die Tricks, die er anwendet, er kämpft auf allen Gebieten des Lebens, er versucht seinen Willen durchzusetzen, das ist der Satan und wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, wo wir auch immer sind. Ja, der Teufel ist im Kampf gegen die Menschheit, gegen die Göttlichkeit, gegen die Geistlichkeit, gegen das Himmlische, das Ewige. Er möchte alles runterziehen, alles fertig machen, alles so ja, erniedrigen. Im Kampf gegen die Religion ist der Teufel, in allem, was von Gott ist, das benutzt er. Er benutzt die Politik, er benutzt die Wirtschaft, er benutzt die Finanzen, er benutzt das Militär, er benutzt die Bildung, er benutzt alles, um einfach Gottes Werk zu stören, wo er nur kann. Die Kunst und die Kultur setzt er ein, die Medien, die Unterhaltung, alles dient dem einen Zweck. Gott soll badig gemacht werden, Gott soll schlecht gemacht werden. Ganz am Anfang verderbte die Jugend und wir sehen jetzt Friday for Future, da sehen wir die jungen Leute auf die Straße gehen. Die Jugend kann verdorben werden, weil die noch weich ist, noch knetfähig ist und sehr beeinflussbar ist. Er fördert und arbeitet über die Massenmedien, Aufstände, über Revolutionen und Krisen. Das ist, wie der Satan arbeitet. Er versucht, alles durcheinander zu bringen und dann versucht er, sein Werk aufzubringen, durch Arbeitslosigkeit, durch Armut und Mangel und dergleichen. Er destabilisiert die Völker, indem er sie in Krisen stürzt, indem er ja die staatliche Ordnung zerstört, die Infrastruktur zerstört, dass nichts mehr kommt und dass nichts mehr läuft, dass nichts mehr geht. Er zerstört die Moral. Das ist der Teufel, wie er arbeitet. Er zerstört die Moral. Und zwar von oben bis unten, verstehst du, in den Familien, in den Kirchen, überall. Er verschwendet die Rohstoffe für seine Zwecke. Er fördert den Konsum, dass alles verbraucht wird, dass das Klima gestört wird. Das macht der Teufel. Das sind nicht die Menschen, die das machen, sondern das ist der Teufel, der Drahtzieher hinter den Kulissen. Und beim Nehemia sehen wir, wie der Teufel die Welt zu beherrschen sucht und will. Er setzt alles dran. Und ich will auch hier zeigen heute Abend, wie kann ich dagegen angehen? Was kann ich dagegen tun? Gegen den Teufel? indem ich meine Hörner ansetze und gegen ihn stürme, meine Zähne zeige und ja, ihn anschreie, ihn anbrülle, ihn vertreibe. In der Bibel heißt es, wir sollen Satan vertreiben, die Dämonen vertreiben. Das ist unser Auftrag. Wir sollen den Teufel rausjagen aus unserer Umgebung, aus unserer Familie, aus unserer Gemeinde, aus unserer Gesellschaft, wo es auch immer sein mag. Wir sollen die Dämonen vertreiben, steht in der Bibel, wenn wir glauben. Aber die meisten glauben heute nicht mehr richtig. Verstehst du, die sind so Larifari-Menschen. Was können wir dagegen tun? Gegen den Geist des Widerstandes, was uns immer ständig widersteht. Nehemia, der Statthalter hier, der vom König nach Jerusalem gesandt worden ist, hat in wenigen Wochen den Wiederaufbau begonnen, die Stadtmauer von Jerusalem, und dann wollte er auch den Tempel noch gleich aufbauen, weitermachen. Ja, wir können das machen, wenn wir dran setzen, wenn wir uns nicht stören lassen. Lass dich nicht vom Teufel stören, egal was es ist, egal was da passiert. Ja, es kostet viel Zeit, wenn man gegen den Teufel kämpft. Wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, den Lauf vollenden und so weiter. Nehemiah diente zuerst einmal als Mundschenk beim König und er war einige Tage traurig. Und dann fragt der König, ja, was ist mit dir los? Mit dir stimmt irgendwas nicht. Weißt, der König war sensibel, er hat gesehen, mit dem stimmt was nicht. Ja, und er sagt, ja, ich kann, er war sehr diplomatisch, als er dann die Geschichte erzählt hat, gesagt, nicht, warum er traurig ist. Weißt, er war sehr diplomatisch und sagt, ja, ich kann, wenn die Gräber meiner Väter zerstört sind, wenn die Stadt meiner Väter oder Vorväter zerstört ist, wie kann ich da lachen und glücklich sein? Wenn wir beten, wir müssen diplomatisch sein, weil auch beim lieben Gott, nicht nur gleich mit der Tür reinplatzen, Herr, ich brauche Hilfe, ich brauche das und das. Nein, wir sollen diplomatisch sein. Und er sagt dann, ja, so und so. Und dann sagt der König, ja, was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Und das ist der Moment, wo wir einsetzen sollen, wenn der König fragt, was kann ich für dich tun? Er lebt in der Diaspora, in der babylonischen Gefangenschaft und so weiter. Inzwischen waren die Juden ja alle entlassen, die waren ja frei. Aber viele sind nicht nach Hause gegangen mit dem Esra damals, als er nach Hause ging. Ja, sie sind dort geblieben und sie haben sich dort etabliert in Babylon und gut gelebt und es ging ihnen nicht schlecht. Und hier dieser Nehemia war sogar Mundschenk beim König, hat am Königshof gedient. Und ja, es verging eine gewisse Zeit und da kommt sein Bruder Hanani hier aus Jerusalem und berichtet, was in Jerusalem los ist. Die Arbeit läuft gar nicht so. Weißt du, die Nachricht, die er bekommt, die Arbeit läuft nicht, die Leute sind nicht so motiviert, die sind frustriert, die Feinde Israels widerstehen der ganzen Sache, die blockieren, wo es nur gänzt. Und er bringt diesen Bericht von Esra, was der Esra alles miterlebt, wie er unten durch muss und wie er kämpfen muss. Und Nehemia, das bewegt ihn, da fastet er und betet er in seinem Herzen, dass die Stadttore von Jerusalem noch nicht eingesetzt sind. Da kann jeder rein und raus gehen. Es ist so wichtig, dass die Stadttore eingesetzt sind, auch in unserem Leben, dass nicht jeder rein und raus kann, wie er will. Wir sollen begrenzt sein. Wen wir reinlassen wollen, den lassen wir rein. Und wen wir nicht drin haben wollen, den lassen wir auch nicht drin. Und mehrere Jahre nach Esras Heimkehr ist der innere Zustand von Jerusalem, ja, dem Verfall wieder nahe. Er wusste, die Mauer ist noch gar nicht aufgebaut. Die haben noch gar nicht richtig angefangen. Die haben nur den Grundriss gelegt, aber noch nicht mehr. Der einheimischen Feinde und so weiter, die beschweren sich, was die Juden alles machen, was sie alles vorhaben. Weißt du, sobald du anfängst, für Gott zu arbeiten, für Gott zu leben, dein Leben zu entwickeln, positiv zu entwickeln, macht sich der Teufel auf. Und das ist der gute Kampf, den wir zu kämpfen haben. Das sind diese einheimischen Feinde, die um uns herum sind. Über diese Nachricht ist Nehemia sehr bestürzt, er fastet und betet. Er bittet sogar Gott um Vergebung. Herr, warum bin ich nicht runtergegangen? Warum bin ich jetzt hier noch in Babylon? Warum tue ich nichts? Weißt du, er fühlt sich plötzlich schuldig. Ich mache da nicht viel. Und er erinnerte sich an die Prophezeiungen von Moses, die, wenn Israel abfällt, wenn Israel wieder lau und träge wird, wird sie wieder ins Gefangenschaft kommen. Und das wollte er absolut nicht noch einmal erleben, dass Israel noch einmal in der Gefangenschaft kommt. Er sagt, Herr, was kann ich tun? Der König fragt, was kann ich tun für dich? Als er sah, wie er traurig ist, niedergeschmettert, niedergeschlagen, frustriert ist. Mit der Reue, mit der inneren Einstellung und so weiter, beginnt die ganze Geschichte. Wir sollen traurig sein über das, was im Land geschieht, in unserem Land geschieht, dass die Kirchen mehr und mehr abdanken, mehr und mehr mit der Welt eins werden, mit den Kommunisten, Sozialisten, Faschisten und wenn auch immer eins werden. Und er bittet um Gnade, Gott schenkt Gnade. Herr schenkt Gnade, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Er bittet Gott um Gnade. Gott muss das bewegen, dass die Mauer aufgebaut wird. Weißt du, du kannst viel unternehmen, da passiert nichts. Auch in unserem Leben, du kannst viel unternehmen, ganz aktiv sein und so weiter. Der Herr muss es tun, der Herr muss das Wollen geben und der Herr muss das Vollbringen geben. Ohne dem Herrn passiert merkt nichts. Und er dachte, ja, vielleicht könnte ich was tun, vielleicht ist mein Auftrag und so weiter. Und wenn du anfängst zu beten für irgendetwas, da wirst du reingenommen. Dann sagst du, warum gehst du nicht? Warum machst du das nicht? Warum bewegst du nicht dein Hintern? Steh auf und mach du was für den Herrgott. 4 Monate danach hatte Nehemia die Gelegenheit, dass er den König spricht und das Thema wird behandelt vor dem König und der Königin. Und dem König, ja, der König fühlt mit, du bist traurig, mit dir stimmt was nicht. Weißt du, wir müssen innen drin traurig werden, in unserem Inneren, in unserem Herzen traurig werden. Nicht nur äußerlich traurig sein, sondern innerlich. Und dann wird was bewegt. Solange du nur äußerlich bewegt bist, äußerlich ergriffen bist, äußerlich traurig bist, passiert nicht viel. Aber das Innere reflektiert sich auch an anderen Menschen. Und angesichts dieser Chance, was er hat, bekommt er vom König Genehmigung, dass er wieder die Stadt aufbauen kann. Er soll das machen. Ja, gehen Sie mal. Ich beurlaube Sie. Ich setze Sie frei, gerade für diesen Dienst. Ja, der hat nur gebetet zu Gott, gefasst zu Gott, Gott gefragt, was kann ich tun? Und plötzlich wird er da mit reingenommen. Also lieber betest du nicht. Verstehst du, sonst wirst du in die Mission geschickt. Sonst musst du nach Afrika gehen oder sonst musst du das und das machen. Aus diesem Grund hat dieser König ihn geschickt und Nehemia bat um Erlaubnis dann später, ja König, wenn du mich schickst, dann ich kann nicht allein gehen, ich habe Angst. Die Sache ist gar nicht so ungeheuer und gar nicht so sicher. Dann kriegt er nur eine Eskorte links und rechts und kriegt königliche Sendbriefe und geleitet, damit er wirklich, wenn er dort ankommt, dass es akzeptiert wird, dass er nicht gleich abgelehnt wird in diesen Provinzen, denn ja, was kannst du beweisen? Hast du was Schriftliches in der Hand? Hast du irgendwie eine Unterschrift, eine Urkunde? Weißt du, die Leute wollen heutzutage immer Urkunden sehen, immer einen Stempel sehen, meinen blauen Stempel, roten Stempel, grünen Stempel und schwarzen Stempel nach Möglichkeit. Und der König willigte ein und gab ihm eine bewaffnete Eskorte und er wurde entsandt in die jüdische Hauptstadt. Als Statthalter sollte er dort sogar sein, war sogar eingesetzt. Geh du mal nach Jerusalem und bau die Stadt auf, wenn du das so fühlst. Und deshalb ist so wichtig, wenn wir jetzt Nehemia betrachten, seine Ankunft und sein Vorhaben hat die Israeliten motiviert. Und die Gegner wurden ja entmutigt, also jetzt kommt einem Auftrag des Königs. Nehemia Kapitel 2, Vers 1 bis 10, können wir die Geschichte nachlesen. Nehemia störte sich nicht, was die Leute da denken, was die Leute fühlen. Ich habe einen Auftrag. Und wenn du einen Auftrag hast, dann musst du nicht fragen, was die Leute fühlen, was sie empfinden. Du hast einen Auftrag und dann geh auf Gedeih und Verderb, dann geh im Namen Gottes. Ja, und er bewerkstelligte den Wiederaufbau im Auftrag des Königs, nicht in seinem Auftrag, in seinem Wunsch. Der König hat mir befohlen. Wer hat dich geschickt? Der König hat dich geschickt. Und deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, dass du gesandt bist, also nicht von dir aus was tust, sondern der König schickt dich. Jesus Christus schickt dich, der Heilige Geist an dich, der allmächtige Gott schickt dich. Wer hat es geboten? Zuerst hat er nachts unternommen eine Besichtigung, wie die Mauern aussehen, nachts mit der Taschenlampe, da ging er rum und hat untersucht, oder mit einer Laterne, nahm im Augenschein, läuft ja gar nicht viel, da ist noch gar nicht viel passiert inzwischen, die Juden sind schon einige Jahre da, aber das passiert nicht, verstehst du? Und so geht es auch in der Gemeinde Jesu, wir sind gerettet, wir sind erlöst, und wir sind schon Christen, und wir sind getauft, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber da ist noch nicht viel passiert. Frag dich, was ist in meinem Leben inzwischen passiert, in den Jahren, wo ich da Kind Gottes bin, in der Gemeinde bin oder ja, die Predigten höre ich, höre schon so viele Predigten, bald platze ich davon, verstehst du, und was ist von meinem Leben da passiert, was ist da geworden aus meinem Leben? Und dann begann er mit der Reparatur und er begann mit den Stadttoren, er organisiert, dass die Stadttore eingesetzt werden. Geschwister, es ist so wichtig, dass in unserem Leben die Stadttore eingesetzt werden, was es auch immer heißt. Dass niemand rein und raus kann, der nicht rein gehört. Dass wir Obacht geben, wer da rein und raus geht. Die Stadttore müssen bewacht werden. Und dann auch später nachher die anderen Bauten, wie Türme und Wasserbecken und so weiter, wurden renoviert, dass die Leute wieder leben können, dass auch wieder Leben passieren kann. Und als der Nehemia nach Jerusalem kam, aus allen Teilen des jüdischen Landes kamen Leute und wollten dann helfen. Weißt du, wenn du was tust, passiert was. Wenn du nichts tust, passiert auch nichts. Dann helfen dir auch andere Leute nicht. Aber fang du mal ein Werk an, fang du eine Arbeit an. Dann kamen die Priester, da kamen die Handwerker, da kamen die Leviten, da kamen die Händler und so weiter. Und sie wollten mithelfen, dass die Mauer entsteht, dass die Stadt wieder Stadt ist, dass wieder dort Leben sich abspielt. Kapitel 3, Vers 1 bis 22 von Nehemia. Und sie arbeiteten trotz des Widerstandes. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir lernen, trotz des Widerstandes und der Widerstände zu arbeiten, trotz der negativen Gefühle, trotz, da liegt ja alles in Schutt und Asche. Wo fangen wir am besten an? Ich habe in meinem Leben eins gelernt, fang von links nach rechts an. Fang irgendwo an. In einer Stelle musst du anfangen und dann gehst du von links nach rechts und gehst du einfach weiter. Ja, so geht's dann. Und störe dich nicht auf diese feindseligen Nachbarn, den Samaritern da, die Juden feindselig gegenüberstanden, die sie beschuldigten, die sie verachteten, die sie spotteten. Achte nicht auf dieses ganze Gesindel. In aller Liebe, ich möchte dir Mut machen. Achte nicht auf die Ungläubigen. Denn die Ungläubigen sind wie Spreu und dann sind sie weg. In aller Liebe. Ja, da war dieser Sanballat im Norden, die Amoriter und Tobia im Osten, die Araber im Süden und so weiter. Und sie haben Feinde von allen Seiten hier gegen diese Stadt sich aufgestellt als Feinde. Die haben beobachtet, was sie machen, und die haben den Vogel gezeigt, ihr seid doch verrückt, die Stadt wird nie was werden. Der Teufel will die Menschen nur entmutigen. Das will der Teufel. Ja, und uns Christen geht es auch nicht anders. Nicht nur den Israeliten damals, in der Zeit Nehemias. Dieses Buch ist so aktuell, das kann ich übertragen auf meine Zeit, auf unsere Zeit. Lass dich nicht entmutigen. Es ist ein wiederkehrendes Thema, dass wir immer wieder eine positive Haltung einnehmen und die Stadt wird doch gebaut. Und wir bauen die Stadt doch und wir arbeiten doch am Bau Gottes und wir lassen uns doch nicht stören und dergleichen. Kapitel 4, Vers 4 und die nächsten Verse. Und aus diesem Grund kamen die Feinde vorläufig nicht zum Zug. Weißt du, wenn du arbeitest, kommt der Teufel nicht zum Zug. Gib dem Teufel keine Leerzeile, keinen Leerlauf. Ja, in dem Augenblick, wo du dem Leerlauf gibst oder eine Atempause machst oder sonst was machst, da platzt er wieder rein. Red weiter permanent wie ein Maschinengewehr. Lass dich nicht unterkriegen. Die Juden konnten die Mauer rasch vorwärts bringen. Bis zur Hälfte Höhe hier haben sie aufgebaut. Und dann unternahmen dieselben Feinde einen weiteren Versuch, die Arbeit zu verhindern. Weißt du, der Teufel gibt dir nicht Ruhe, bis er irgendwas unternehmen kann, erreichen kann. Und dieses Mal planten sie einen Überfall. Ja, sie wollten die Mauer verhindern, dass nicht weitergebaut wird. Aber dieser Nehemia hat Tag und Nacht Wächter aufgestellt. Und die Wächter standen da und dann haben sich nicht getraut, die Leute von Ashdod, dass sie die Mauer, irgendwas machen gegen die Mauer, dass sie die Mauer beschädigen, das zerstören oder den Mörtel wegnehmen oder die Kelle weg, denen das Werkzeug klauen. Weißt du, der Teufel versucht auf alle Tricks, er versucht die Werkzeuge zu klauen, die Geräte zu klauen, dass du ja nicht mehr weitermachst. Auf keinen Fall. Und wieder bietet Jeremia und er stellt also Wächter auf und rund um die Uhr. Du musst für dein Leben Wächter über dein Leben stellen, Tag und Nacht, damit die bewachen, die Engel Gottes und der Heilige Geist. Als das die Feinde erfuhren, haben sie beschlossen, sie nicht mehr anzugreifen, sie sind abgezogen. Weißt du, der Teufel sieht, wenn du mutig vorangehst, der sieht es. Sie kamen nicht zum Zug, sie konnten sie nicht angreifen, was auch immer gewesen ist, in aller Liebe. Die Arbeiten gingen weiter und innerhalb von 52 Tagen stand die Mauer auf der vollen Höhe, dass man oben laufen konnte. Was über Jahrzehnte nicht vorangekommen war, das haben sie in 52 Tagen geschafft. Weißt du, wenn du konsequent an deiner Arbeit bleibst, wirst du es schaffen mit Gottes Hilfe. Und dieser materielle Aufbau beanspruchte nur einen Bruchteil der Zeit des Nehemias in Jerusalem, was der Esra da in Jahren nicht geschafft hat. Aber vorneweg, die geistlichen Probleme eines Volkes müssen zuerst gelöst werden. Und das ist so wichtig. Wenn die geistlichen Probleme nicht gelöst werden, werden auch die materiellen Probleme nicht gelöst. Das gilt auch finanziell, das gilt geistlich, das gilt familiär, das gilt geschäftlich, das gilt auf allen Ebenen. Wenn deine geistlichen Probleme nicht gelöst werden, Kannst machen, so viel du willst, da drehst du dich immer nur im Kreis, kommst wieder an der gleichen Stelle raus. Und erst wenn die Probleme geistlich gelöst sind, dann kann es weitergehen. Die geistlichen Probleme müssen zuerst gelöst werden, ihr Lieben. Das ist so wichtig. Das lerne ich hier aus Nehemia. Jetzt bin ich beim Kapitel 5 angekommen. Ja, ich überfliege das jetzt nur, was mir dort wichtig geworden ist bei diesem Mann Gottes. Ja, die Schwierigkeiten sind da. Es gab Missernten bei Israel und so weiter. Und die Israeliten haben sich beschwert, ja, wir sollen das Haus Gottes bauen, wir sollen die Mauer bauen, wir sollen den Tempel bauen und so weiter. Ja, und da war ein Problem. Die Juden, einige Juden haben Kredit aufgenommen bei anderen Juden, um Korn zu kaufen und sind Schuldner geworden, schuldig geworden. Die konnten die Zinsen nicht mehr bezahlen. Dann kam das Pfandrecht hier wieder und so weiter. Da wurden sie verpfändet, die Kinder wurden verpfändet, das Land wurde verpfändet, da wurde alles verpfändet, damit die Getreide kaufen können. Weißt du, der Teufel ist so schlau, wenn er uns nicht von außen bedrängen kann, versucht er uns von innen zu bedrängen, dass er uns alles verpfändet. Du musst Kredit nehmen und was weiß ich. Nehemia wurde zornig über die Habgier und Herde seiner Volksgenossen und so weiter, dass sie nicht großzügig waren. Gott hat sie zurückkommen lassen, Gott hat sie gesegnet, Gott hat ihnen geholfen und jetzt strafen sie ihre Brüder und ihre Schwestern. Und weißt du, wir sollten großzügig sein, weil Gott großzügig zu uns ist. Er hat uns die Schuld vergeben und wir sollen auch unseren Schuldigen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, in irgendeiner Art und Weise. Und er machte ein Ende dieser ganzen Habgier, dieser ganzen Treiberei, Schuldentreiberei. Und er zeigt sogar selber in seiner persönlichen Integrität, die großzügig, wie treu Gott ist und so weiter. Gott ist so treu zu uns gewesen, wir sollen treu zu anderen sein. Gott hat sich erbarmt unserer und wir sollen andere erbarmen. Wir sollen großzügig sein. Trotz weiterer Verschwörungen und den ganzen Täuschungsmanöver, den der Sanballat und Geshem und Tobia an den Tag legten und so weiter, das hat er ganz ignoriert. Wir müssen, Geschwister, wenn wir das Reich Gottes bauen, wenn wir unser geistliches Leben leben wollen, wir müssen den Teufel ignorieren. Puh, du bist für uns Luft. Du bist für uns Luft. Dich gibt's gar nicht. Ich glaube nicht an dich. Verstehst du? Und solange du an den Teufel glaubst, wirst du Schwierigkeiten vom Teufel haben, weil du an ihn glaubst. Du musst ihn ignorieren. Und dieser Nehemia hat diese drei Feinde ignoriert, diesen Sanballat, diesen Geshem und Tobia, und sie haben dich weitergebracht. In der einen Hand die Kelle, in der anderen Hand den Schwert, und so standen sie da. Verstehst du, den Schwert an den Gürtel, und sobald sich da einen Feind blicken ließ, hat er gleich den Schwert gezückt und gezeigt, komm nicht mir näher, pass auf, ich bin gefährlich. Und Nehemia setzte dann Oberhäupter ein, und ganz besonders dann seinen Bruder Hanani, der sollte ja mitverwalten, der sollte arbeiten in der Stadt, und hier und dann den Burgfurt Hanania setzte auch ein, und schlug vor, dass die ganzen Heimkehrer aus Babylon eine Liste haben, wer ist mit wem verwandt und wo kommt er, wie funktioniert das alles. Gibt es reinblütige Juden da? Und die reinblütigen Juden wurden dann eingesetzt. Ist ein Hinweis, nur reine Leute, die wirklich beweisen können, ich komme von dem und dem, ich habe da was vom Herrn empfangen und so weiter. Ich bin echt, nur die Echten können am Reich Gottes bauen, die anderen kannst du alles vergessen. Das sind alles nur Schmarotzer, die möchten auch bauen, so wie die Samariter, wir möchten dir helfen. Aber als es darauf ankam, haben die dann den Spieß umgedreht, die wollen Israel zu Fall bringen. Nur weiter. Hier, wenn ich so weiterlese, Nehemia fand dann ein Verzeichnis von Juden, die vor mehr als 90 Jahren dort in Jerusalem lebten und die dann mit Zerubabel zurückkamen, und dann hat er die Liste überarbeitet. Ja, du gehörst dazu und du gehörst dazu und der gehört dazu und der andere gehört auch noch dazu. Verstehst du? Ihr seid rein rassig. Ihr habt nichts für Rassismus, was die Leute heute unter Rassismus verstehen, aber du musst rein rassig sein. Entweder ganz für Gott oder ganz für den Teufel. Alles andere kannst du vergessen. Dazwischen gibt's nicht. Dazwischen gibt's nicht. Und Esra liest dann aus dem Gesetz vor, Nehemia Kapitel 8, das ist ja so ein Einschub wieder. Hier, den Text wird also hier vorgelesen, was eigentlich vor 13 Jahren schon mal geschah, als dieser Esra den Text vorgelesen hat. Aber das war so wichtig, dass dieser Text wieder neu wiederholt wird. Und erst im Kapitel 11 hören wir die Stimme Nehemias wieder. Da schreibt dieser Erzähler weiter, wie das Volk vor dem Herrn sich versammelt hat, als das Gesetz vorgelesen war. Ja, Herr, wir werden tun. Wie hat Josua einmal gesagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was die anderen machen, ist mir vollkommen wurscht. Interessiert mich nicht. Aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Deshalb, du kannst nicht für andere sprechen, du kannst nur für dich selbst sprechen. Und in diesen Tagen ist so groß geworden, wir können nicht für andere Leute sprechen, ich kann nur für mich selbst sprechen. Nur für unsere Familie und nicht einmal das oft. Verstehst du das? Wir können nur für uns selbst sprechen. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und hier beginnt die Geschichte wieder weiter. Als das versammelte Volk das Gesetz gehört hat und die Feiertage wieder begingen und ja am siebten Monat die Feiertage wieder feierten, so wie es Gott versprochen hat, den Sabbat gehalten haben. Und hier folgen dann zwei Kapitel mit theologischer Zielsetzung, Kapitel 12 und 13. Jerusalem, Esther war im fünften Monat in Jerusalem eingetroffen, der war in Babylon inzwischen, hat auch vom König sich bestätigen lassen, weil der König hat gesagt, baut mir Jerusalem so auf, wie der liebe Gott will. Stell dir mal vor, hätten wir so einen König, so einen Kaiser, so einen Präsidenten, baut Jerusalem wieder auf, denn die Perser haben sehr darauf geachtet, dass jedes Volk, das sie beherrschen, dass sie ihren Gottheiten dienen, so wie sie dienen sollten. Denen war es wichtig, denn die wollten den Segen der Gottheiten haben, auch den Gott von Israel damals, sie wollten den Segen haben. Macht so, wie Gott euch gesagt hat. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir so machen, wie Gott uns gesagt hat. Nicht, dass wir unsere Wurst da machen, sondern wie Gott uns gesagt hat. Und Esra kam zurück von Babylon hier im dritten und dann hatte die Feiertage, das Jubeljahr eingesetzt. Weißt du, diese Schuldgeschichte, dass sie gelöst wird, das 50. Jahr ist das Jubeljahr, da werden alle Schulden erlassen. Wer was Schulden hatte, das erlassen ist auch fantastisch, wenn es heute auch noch so wäre. Verstehst du, da werden alle meine Schulden, dann wenn man Konto überzieht oder wenn man Kredit irgendwo aufgenommen hat, alle Schulden werden nach 50 Jahren erlassen. Wenn du Häuschen gekauft hast, die Schulden sind erlassen. Das war das Jubeljahr. Und das hat dieser Esra dann hier eingeführt, weil Gott es geboten hat. Das ist, wie man voll Gottes nicht nur versklavt, sondern wir können Kredit nehmen, wir können abwirtschaften, wir können bankrott gehen, wir können Offenbarungsheit machen, wir können all das. Aber irgendwann wird man befreit davon, nach 50 Jahren. So ist es in Israel gewesen damals. Das war Gottes Gesetz. Und Esra lehrt das Gesetz. Und so weiter, wie der König befohlen hat. Und das Volk hat wieder ganz neue Motivation bekommen, weil Nehemia die Mauer aufbaute. Weißt du, der eine war geistlich aktiv und der andere war praktisch aktiv. Und wir brauchen beide Seiten. Wir brauchen nicht nur das Geistliche, wir brauchen auch das Praktische. Was nützt es, wenn wir das Geistliche haben? Oh Herr, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich mehr und mehr und mehr. Weißt du, und das Praktische läuft nicht. Da passiert nichts. Ja. Dann begannen die Feierlichkeiten, der Gottesdienst. Und so weiter, da wurden die Fundamente gelegt, zuerst mal im Geistlichen. Die Fundamente müssen zuerst bei uns im Geistlichen gelegt werden, nicht im Äußeren, draußen irgendwo, sondern im Geistlichen, innen drin. Für das geistliche Leben, für das Feiern und so weiter, das Laubhüttenfest, Neujahrsfest und so weiter, was der Esther da eingeführt hat, da beginnt die Wiederherstellung. Die Wiederherstellung beginnt erst, wenn das geistlich das Fundament gelegt wird. Ohne diesem Fundament läuft nichts, das ist alles nur Blabla. Nur Spinnerei, religiöse Spinnerei sogar. Weißt du, dass wir äußerlich was anfangen, wir müssen innerlich zuerst einmal anfangen. Das wurde regelmäßig festgesetzt durch den Nehemia. Und ja, die Wiederherstellung beginnt nach 13 Jahren hier. Der Esra hat die Fundamente gelegt, aber es braucht 13 Jahre, bis der Nehemia dann kommt und sagt, so, jetzt reicht es nicht nur Halleluja, 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 Halleluja zu rufen. Jetzt müssen wir auch was tun. Jetzt müssen wir weiterarbeiten. Seit Titel des Wortes, so steht es in der Bibel. Und sie fingen an, das Gesetz umzusetzen, was es auch immer heißt. Esra und Nehemia ergänzen sich gegenseitig, sie arbeiten zusammen. Aber ich bin immer noch bei diesem Buch Nehemia. Ich will nur eines sagen, ohne den anderen, den Bruder, die Schwester, die auch von Gott berufen sind, läuft das Geschäft nicht. Ja, das Werk wäre nicht so entstanden, wie es entstanden ist. Die Wiederherstellung hätte es nicht so funktioniert, wie es funktionierte, wenn nicht Esra und Nehemia zusammen gearbeitet hätten, Hand in Hand. Nehemia 8, Vers 17 lese ich hier. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte ein Laubhüttenfest und wohnte darin. Also sie bauten so Hütten, so Zelte, in der Wohnstube oder wo auch immer, in der Ruine vielleicht auf der Straße auch. Ja, und sie wohnten da drin, denn dies hatten die Israeliten ja, seit der Zeit Josuas, der Sohn Nuns, bis auf diesem Tag nicht mehr getan, dass sie symbolisch das, ja, äußerlich so vorgelebt hatten. Wir wohnen in Zelten, wir wollen kein festes Haus, wir haben kein festes Haus, wir wohnen in Zelten. Und es war eine große Freude, verstehst du, die Kinder, die haben ihren Spaß gehabt, die Väter, die haben da die Palmblätter geholt und dann ihr Zelt gebaut, wo auch immer. Und da war eine große Freude. Und Nehemia ist geprägt von der Freude am Herrn. Einer seiner Schlüsselverse ist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und so steht Nehemia neben Esra, die Wiederherstellung. Die brauchen einander. Du brauchst den Esra und du brauchst den Nehemia. Du brauchst den Praktiker und du brauchst den Theoretiker. Ja, du kommst mit dem Praktiker nicht weit und du kommst mit dem Theoretiker allein nicht weiter. Du brauchst beide. Verstehst du, was nützt es, wenn du Schriftgelehrter hast und Pharisäer hast? Du kommst nicht weiter. Man ergänzt sich. Da gibt es noch das dritte Buch Esra. Das ist ein apokryphisches Buch. Und da wird Esra nicht erwähnt, sondern nur der Nehemia. Nur, warum? Weil Nehemia ohne Esra nichts erreicht hätte. Esra hat das Fundament gelegt vor Jahren. Ohne diese gesundmachenden Lehre wären wir gar nicht gesund. Wir brauchen diese gesundmachende Lehre. Das Evangelium, das Neue Testament, die Gnade. Ohne diese gesundmachenden Lehre gibt es keine Errettung, gibt es keine Heilung, gibt es keine Befreiung, gibt es keine Wiederherstellung, gibt es keine Gnade. Ohne diese gesundmachende Lehre der Bibel gibt es keinen Segen, gibt es keine Lösungen, keine Problemlösungen. Und Jesus hat zum Beispiel zuerst gelehrt, bevor er die Leute geheilt hat. Die meisten Leute vergessen, die denken, Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt, Jesus heilt. Unsinn. Jesus heilt niemand. Zuerst kommt die Lehre und dann kommt die Heilung. Er hat zuerst gepredigt und dann, die das sein Wort annahmen, die hat er geheilt. Der hat nicht einfach geheilt. Ich lege die Hand an, im Namen Jesus, im Namen Gottes sei du geheilt. Nein, zuerst hat er gelehrt. Und so ist auch hier wichtig, das Fundament muss gelegt werden. Das geistliche Fundament. Nur dann fließt die Gnade. Der Heilige Geist wollte hier diesen Einschub, Kapitel 8 und 9 im Nehemia-Buch, ja, und es soll ein historisches Werk bleiben. Was ist vom Heiligen Geist alles gefügt? Auch dieser Einschub hier, dass der Esra, auf Esra sich bezieht, diese Geschichte, das Fundament gelegt wird, geistlich gelegt wird, zwar 13 Jahre vorher. Die Heimkehrer sollen in Treue und Hingabe angehalten werden. Sie sollen zeigen, wie Gott arbeitet, wie Gott an einem arbeitet, wie Gott einen umkrempelt, wie Gott einen verändert. Ja, Gott arbeitet an uns. Und so, wie es nun angeordnet ist und so weiter, scheinen Kapitel 8 bis 10 hier, da hat der Heilige Geist gewollt, um uns zu zeigen, wie Gott arbeitet, wie Gott wirkt. Gott ist ein Gott der Ordnung. Zuerst 1 und dann 2 und dann 3 und dann 4 und dann 5. Gott arbeitet systematisch. Er könnte auch so sein, dass zum Beispiel, ja, dass das alles übersprungen wird, alles zusammen durchgerührt wird. Nein, aber Gott arbeitet ordentlich. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und da wurde vorgelesen, 5. Mose, Kapitel 31, Vers 10, nach der Vorschrift von Moses, hier heißt es hier, im Kapitel 8 bis 10, Nehemia, im Laubhüttenfest, wird die feiern, die sind so happy, verstehst du, und dann wird das vorgelesen, Leute, bleibt am Wort des Herrn, bleibt dem Herrn treu, dient dem Herrn treu, und dann wird der Segen Gottes fließen. Das wäre dann eine Gelegenheit für Reue auch, und so weiter, und den Bund Gottes, dass der Bund Gottes geschlossen wird. Weißt du, wenn du dich nicht freust, wenn du nicht begeistert bist von Gott, da wird nichts passieren. Wir müssen von Gott begeistert sein zuerst einmal. Ich liebe Herr dich mehr und mehr. Ja, und dann kann passieren. Ja, ist es so wichtig, dass wir zuerst mal begeistert sind von Gott. Und die waren begeistert beim Laubhüttenfest. Dann hakt Gott ein und jetzt will ich einen Bund mit euch schließen, einen Vertrag mit euch machen. Und das Interessante ist, die Israeliten haben mit Gott einen schriftlichen Vertrag gemacht. Herr, wir wollen dir dienen. Und dann unterschrieben, Johannes Matutis oder wie der Bauer auch hieß oder der Stadtbewohner hieß, hat unterschrieben. Und die Leviten haben darauf geachtet, dass alle mitmachen, dass keiner sich ausschließt. Weißt du, sie haben einen Bund mit Gott geschlossen, einen Vertrag mit Gott geschlossen. Es ist so wichtig, dass wir mit Gott einen Vertrag schließen. Nicht nur, dass wir wie die Freimaurer und manche Esoteriker im Finger picken und dann mit dem Blut unterschreiben. Nein, unterschreib es mit deinem Herzen. Mit deinem Herzen. Dann wird ein langes Gebet eingeschoben und das erinnert die Israeliten, dass Gott der Schöpfer ist. Und es wird erinnert auch, was für eine Treue der Herr den Abraham erwiesen hat, wie er ja, ihn befreit hat, wie die Israeliten aus der Sklaverei befreit worden sind, wie, ja, Gott sie versorgt hat in der Wüste, wie er ihnen das Gesetz gegeben hat. Da wird in einem dieser letzten Kapitel, 10. Kapitel 10 berichtet, oder praktisch die, das ist das Gebet, die denken drüber nach, die gehen nochmals durch alles, ja, wie sie in das gelobte Land eingezogen sind, wie, ja, und was dann ihre Geschichte war, wie sie voller Sünde waren, wie sie Gott untreu waren, wie sie Gott verlassen haben, und jetzt, wie Gott sie doch nach 70 Jahren doch freigelassen hat und sie gesegnet hat. Sie wurden von fremden Mächten unterjocht und dergleichen bis in die ihre eigene Zeit. Und jetzt heißt es, und jetzt hat Gott eine Wende geschaffen. Jetzt hat Gott die Mauer fallen lassen, äußerlich die Mauer. Jetzt sind wir frei, jetzt können wir gehen. Weißt du, wir müssen unsere Geschichte zuerst mal bewusst machen. Meine eigene Geschichte, deine eigene Geschichte, wo kommst du her? Was ist mit dir passiert? Und ich stimmte mit Gott überein, und dann machen sie einen Vertrag. Vielleicht machst du auch, weißt du, ich kenne Leute, das ist nicht verkehrt, es ist zwar nicht gewaltig oder bewegendes, verstehst, aber ich kenne Leute, die haben in ihrer Bibel so ein Zettelchen, lieber Gott, ich unterschreibe hier, ich dieser Unterschriebene, ich verpflichte mich, dir treu zu sein, bitte hilf mir, stimme mir bei. Weißt du, so einen Bund haben sie mit Gott geschlossen. Schließ einen Bund mit Gott, einen Vertrag. Ein Vertrag wird meistens schriftlich gemacht. Von der einen Seite wie von der anderen Seite. Beide Seiten müssen unterschreiben. Natürlich, die Unterschrift von Gott wirst du nicht lesen können, weil die nicht da ist, weil er mit Tinte unterschreibt, weil er ohne Tinte unterschreibt. Aber im Bewusstsein, du solltest darüber denken, ich habe mit Gott einen Vertrag gemacht. Ich liebe den Herrn und ich bleibe bei dem Herrn und so weiter. Die Freude am Herrn lasse ich nicht untergehen. Ich bin begeistert für meinen Gott. Und hier enden die ganzen Bußtage, wo sie beim Esther in Sack und Asche begonnen haben, wo sie fasteten und wo sie sich da von den heidnischen Frauen trennten und so weiter. Und ja, wo das alles passiert ist in Nehemia Kapitel 9, jetzt beginnt etwas ganz Neues. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. In der Bibel heißt es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, der sich bekehrt, der zurückkommt, der wieder den Vater anbetet. Das ist ein Einschub, dieser Kapitel 8 bis 10. Wenn man die Bibel nicht im Kontext kennt und liest und so weiter, kommt man ins Schleudern. Ja, was soll das alles? Das widerspricht sich alles, verstehst du? Und wenn du kritisch liest, dann sagt er, das war alles schon mal beim Esra. Der hat jetzt auch das gelesen. Jetzt guck mal, die Geschichte wiederholt sich. Ja, du wirst vieles nicht verstehen, wenn du die Bibel nicht im Kontext liest, wenn du die Bibel nicht richtig geteilt liest. Und da wirst du die Wahrheit nicht verstehen. Buße tun, traurig sein, fassen und so weiter. Hat seine Zeit, aber sich freuen und jubeln hat auch seine Zeit. Wir sind nicht ständig, dass wir Büßer sein müssen. Reuige Sünder und Versager. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verstehst du? Du sollst kein Jammerlappen sein. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es wird alles gut werden. Das ist mein Thema heute. Und wenn es gut geworden ist, dann fang an Gott zu danken. Dann fang an Gott zu preisen. Jetzt geht's weiter. Jetzt lege ich den fünften Gang rein und dann gebe ich Gas. Ja, da sollst du nicht mehr an deine Vergangenheit hängen, was war, was da passiert ist, was da alles gewesen ist, das negative Zeug, da sollst du es begraben. Begrabe den Hund mit dem Schwanz, sagen die Araber. Dass du nicht mehr wieder rausholst am Buß- und Betag und sagst, guck mal Herr, siehst du es, das ist passiert. Schau nach vorne. Es ist so wichtig, dass wir die Vergangenheit, Vergangenheit sein lassen, dass wir sie begraben. Die ganzen armen Büßer, die haben keine Heilsfreude, die haben keine Heilsgewissheit, die haben kein Zeugnis des Heiligen Geistes, und der Teufel hält sie kurz und knapp. Hab Freude am Herrn, mach weiter, meine Schuld ist vergeben. Wenn du einmal deine Sünden bekennst, und in der Bibel heißt, so wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt, und dann sagt, mach weiter, Halleluja, preis dem Herrn, ich gehe weiter und fröhlich meine Straße. Ja, aber viele Christen haben die Vergebung nicht begriffen. Sie sind an der Vergangenheit, ihrer Vergangenheit hängen geblieben. Sie sind noch immer innerlich verstimmt. Oh Gott, ich bin ein Sünder. Wir mangeln alles des Ruhmes, was wir bei Gott haben sollten. Nein, Jesus hat alles vollbracht. Es ist alles getan, es ist alles bezahlt. Nimm die Quittung und sag, hier ist es, hier ist alles bezahlt. Ich muss nicht daran nageln und rumarbeiten an meiner Vergangenheit. Ich habe meine Sünden einmal bekannt und nicht mehr ein zweites Mal. Und wenn wir ein zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal, sechstes Mal, siebtes Mal, zehntes Mal bekennen, dann beleidigen wir den lieben Gott, den Herrn Jesus Christus. Wir kreuzigen ihn abermals. Wir sollen Abendmahl feiern, wir werden am Sonntag Abendmahl feiern, und da sollen wir Abendmahl feiern und gedenken, das hat der Herr für uns getan, hat unsere Sünden vergeben, und ich bin rein, Halleluja, meine Vergangenheit ist begraben, Gott wirft meine Schuld weit hinter sich zurück, und hinterm Gott gibt's gar nichts mehr. Aber der Teufel versucht uns immer wieder, unsere Sünden vorzuhalten. Denk, was du getan hast. Ja, das weiß ich, was ich getan habe. Dafür habe ich meine Buße getan, habe ich mich schuldig bekannt und bin zurückgekommen und habe all meine Schuld bekannt. Der Teufel möchte dich immer nur an die Vergangenheit erinnern, was früher war, was einmal war, was du bist. Weißt du, du wirst alles da lassen, die ganze Vergangenheit wird hier zurückbleiben. Wir müssen vorher sterben. Mich gibt's nicht mehr. Ich bin eine neue Kreatur in Jesus Christus. Nur dann kann deine Erinnerung in Jubel enden. Halleluja, ich bin erlöst. Oh, welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und das ist, was in der Zeit des Nehemias passt. Wenn es innerlich gut geht, fängt es auch äußerlich einem gut zu gehen. Es reicht nicht aus, wenn es nur innerlich einem gut geht und äußerlich nicht. Mir muss auch äußerlich gut gehen. Ich bin frei. Ich schere mich nicht um die Sünde, ich schere mich nicht um meine Vergangenheit, ich schere mich nicht um meine Fehler, die kümmern mich gar nicht. Das war's einmal. Ja, Sokrates geht mit seinem Schüler spazieren und hat einer der Schüler das Bild von Sokrates unter dem Arm. Und dann sagte ein Gelehrter in Athen, kann ich dieses Bild erklären? Und dann sagte, dieser Mann ist ein Säufer, ist ein Mörder, ist ein Draufgänger, ist ein Rebell, dieser, was weiß ich, alles nur Negative. Und dann steht Sokrates daneben und sagte, ja, das war er, bevor er Philosoph geworden ist. Und das musst du auch sagen. Weißt du, der Teufel sagt, das bist du, das und das und das und das, ein Mörder, ein Dieb, ein Lügner, ein Ganove, ein, was weiß ich, ein Verbrecher. Ja, aber das war ich, bevor ich Christ geworden bin. Jetzt bin ich Christ geworden. Bin ich ein anderer Mensch? Halleluja. Und es ist vergangen. Was nützt es, wenn du singst und so weiter, mir ist wohl in dem Herrn, und dein Leben liegt in Scherben, weil es liegt in Trümmer, der Feind triumphiert über dich. Hör doch auf, der Herr hat deine Schuld vergeben, und jetzt werden die Mauern Jerusalems aufgebaut. Du brauchst Esther und du brauchst Nehemia. Du musst beide richtig verstehen, das Geistliche und das Praktische. Und das Praktische ist, dass ich mich im Herrn freue. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht an meine Fehler, nicht an meine Vergangenheit, sondern am Herrn. Du musst mehr vom Leben haben, als dass du nur einmal gelebt hast. Nur mehr vom Leben. Wir haben kein einfaches Leben, Brüder und Schwestern. Psalm 73 ist ein Trostpsalm für mich. Dennoch bleibe ich stets an dir, o Herr, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich in Ehren an. Wenn ich auch dich nur habe, so frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Du leitest mich nach deinem Recht, du nimmst mich am Ende in Ehren an. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wenn ich zusammenfalle wie im Mehlsack, verstehst du, und so schrumpfe und alles Mögliche und anfange zu zittern und zappelig werden, werden wir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu dir, Gott, halte und meine Zuversicht setze auf Gottes, den Herrn, dass ich mich an ihn nicht versündige. Das ist meine Stärke. Dein Leben muss einen Höhepunkt haben. Der Herr ist meine Kraft und meine Stärke. Wir haben ein schönes Lied, das lese ich oft bei Beerdigungen, oder wir singen auch manchmal, aber heutzutage darfst du gar nicht mehr singen, aber ich spreche den Lobgesang hier wieder, Herr Jesus. Wer nach der Erde leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich sein Angesicht sehe, wenn ich frei von Weh sein Angesicht sehe. Halleluja. Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Halleluja, Glory, 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 Glory. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die ich hier gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Weißt, das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Ja, da stellst du alles auf den Kopf. Ja, da ignorierst du den Teufel. Das wird Grund meiner Freude sein und Anbetung sein. Ein anderes Lied, was ich auch gerne singe und gerne lese und gerne spiele. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich ruft, so weiß ich gewiss, ich werde kein Fremdling dort sein. Halleluja. Oh nein, ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Und gehe ich in den Himmel ein durch sein Blut, so werde ich kein Fremdling dort sein. Ja, das ist ein Geheimnis. Wenn du das weißt, vergiss alles andere, du kannst alles andere stehen lassen. Ich werde kein Ausländer dort sein, kein Flüchtling dort sein. Ja, gar niemand. Dort sind meine Lieben am goldenen Strand, umflossen vom himmlischen Schein. Mit ihnen darf wandeln auch ich Hand in Hand und ich werde kein Fremdling dort sein. Das ist die Freude, die der Nehemia hatte, ihr Lieben. Das ist so wichtig. Diese ewige Freude musst du es haben. Oder vergiss alles, dein ganzes Christentum. Das ist ein ganzes Christentum, dann Schmarrn. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist Schmarrn, ist nur Käse. Auf Deutsch gesagt, Schmarrn ist bayerisch. Nehemia, er sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Halleluja. Und nichts anderes, die Freude am Herrn. Nur so, das Leben verstanden, lohnt es sich zu leben und zu kämpfen und zu sterben, ist alles egal. Nur so kann ich Nehemia 10 ausleben nachher. Das Gesetz einhalten, heilig leben, das Negative vermeiden, auf vieles verzichten. Nur so kann ich das, wenn ich das weiß, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das macht einen Unterschied zwischen mir und den anderen draußen. Ich weiß, mein Erlöser lebt und dann gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, dann kann ich das tun, was Nehemia Kapitel 10, Vers 30 bis 40 verlangt, dass ich dem Herrn ein Eid schwöre und ja, dass ich mit ihm wandeln will, dass ich die Sabbate einhalten will, dass ich ja die jährliche Tempelsteuer zahle, dass ich Spenden, Holz zum Bau des Tempels und zum Opfern, um Opfer und so weiter und dann die Erstlingsgabe und den Zehnten gebe, das ist für mich dann gar kein Problem, das ist so selbstverständlich. Weißt du, dann ist Zehnten und dem Herrn dienen selbstverständlich, weil ich die Freude am Herrn habe. Ich will dem Herrn dienen und da bin ich erst glücklich. Manchmal denke ich, oh Gott, ich diene dir noch viel zu wenig, ich könnte noch viel mehr geben. Und weitere Reformen von Nehemia waren hier die Wiederbevölkerung Jerusalems. Es wohnte nur ein Zehntel der Rückkehrer in Jerusalem, das ist traurig. Nur ein Zehntel der Bekehrten sind in der Gemeinde, in der biblischen Gemeinde. Verstehst du, die anderen treiben sich irgendwo rum, schlendern von Gemeinde zu Gemeinde. Viele sind bekehrt, aber sie haben keine Heimat, keine geistliche Gemeinde, wo sie ihr Futter holen, wo sie gespeist werden. Unter ihnen waren die Leute aus den Stämmen Juda und Benjamin, sogar einige Priester und Leviten, die hatten keine Gemeinde, die waren irgendwo verstreut im Land, wohnten im Gebirge, vielleicht am See noch, wo sie schwimmen und können, ein bisschen und so weiter. Im Kapitel 12 wird aufgelistet diese Genealogie der Priester und Leviten und ihre Funktionen und was sie getan haben, was ihre Aufgaben waren. Und der Nehemia versuchte, diese Leute wieder einzusetzen. Leute, erkennt eure Berufung, ihr seid nicht zum Rumstreuen wie wilde Hunde, herrenlose Hunde, sondern ihr solltet eine Heimat haben. Meine Heimat ist in der Höhe, gewiss, aber ich muss auch hier auf Erden eine Heimat haben, wo ich hingehöre. Und dann folgt es eine Beschreibung des Festes zur Einweihung der Stadtmauer, bei dem Nehemia die Oberhäupter auf die Mauer steigen ließen. Die armen Kerle, verstehst du, die alten Herren, die steigen auf die Mauer hoch. Und die einen zogen von der Seite rum und die anderen zogen von der anderen Seite rum. So steht es in der Bibel. Und so weiter. Und da sagen dazwischen Dankhöre, die haben Gott gelobt, die haben mit Posaunen, mit Zimbeln und was weiß ich, mit was sie gespielt haben und Gott gelobt und gepriesen. Und in der Mitte beim Tempel trafen sie sich dann. Ist doch toll. So wurde die Einweihung gefeiert unter Nehemia, damals, als die Stadtmauer fertig war. Am Tempel trafen sie sich zusammen und sangen und dankten Gott und brachten Gott Opfer. Und sie hielten, und das ist so interessant, sie hielten strikt an dem, was David befohlen hatte, was Moses befohlen hatte, was Gott ihnen befohlen hatte. Sie hielten strikt. Und sie haben das wieder hergestellt und ganz Israel, es wurde zum Leben erweckt. Die ganzen 12 Stämme, dann die 12 Stämme waren dort vertreten. Das letzte Kapitel, Kapitel 13 vom Nehemia, ist eine Zusammenfassung des ganzen Reformprojekts von Esra und Nehemia, weil früher war Esra und Nehemia ein Buch im Alten Testament, bevor es übersetzt wurde in der Septuaginta. So, und es unterscheidet die Notwendigkeit des Volkes Gottes. Volk Gottes darf nicht nachlässig sein im Dienst des Herrn. Wer das Werk des Herrn nachlässig treibt, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nur nachlässig, so nebenbei, als Hobby. Nein, das ist Nummer eins. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Warum so viele Leute ungesegnet sind? Da, weil sie das Reich Gottes lässig treiben. Jo, der kriegt auch sein Zehntel oder der kriegt auch ein paar Groschen, verstehst du? Und der kriegt auch ein bisschen der liebe Gott was, das mit auch. Ja, die Kirchensteuer, ich zahle ja doch meine Kirchensteuer, denken viele. Nein, Kirchensteuer ist, das wird vom Konto abgebucht. Das merkst du gar nicht, dass es abgebucht wird. Du solltest selber bezahlen, selber ins Opfer stecken, selber hinbringen. In der Bibel heißt es, bring das Opfer nach, zum Herrn, zum Altar. Du sollst selber das Opfer nach vorne bringen, zum Herrn, in aller Liebe. So, es ist ein Unterschied, ob man eifrig oder nachlässig das Werk des Herrn tut. Du sollst keine Kompromisse machen, hat der Herr gesagt. Und nicht ungehorsam sein und in Sünde verfallen irgendwie. Ja, dann in dem Moment, wo du in Sünde verfällst, verlierst du den Schutz Gottes, den Segen Gottes, die Gnade Gottes. Die Vorgeschichte zu dieser Mahnung war wohl ein Vorfall, dass Kapitel 6, Vers 17, der Amoriter Tobia hat etwas gemacht. Der hat seinen Sohn in die jüdische Adelsfamilie eingeheiratet, verstehst du? Der Teufel ist so schlau, der heiratet ein in diese Adelsfamilie, jüdische Adelsfamilie. Und da kommt Nehemia und merkt es, dass da dieser hohe Priester Eliashib und so weiter den vermählt hat und sogar erlaubt hat, dass er sein, dieser Tobias, sein Krus in der Garage oder im Abstellraum vom Tempel, was unterstellen kann, als Lager, verstehst du? Ja, und so arbeitet der Teufel, der heiratet ein und dann bringt er seine Sachen und lagert im Tempel, damit er immer wieder Zugang hat zum Tempel, die Schlüssel zum Tempel hat und sich dort bedienen kann. Und er hat dann Korn und Weinrauch vom Tempel entnommen, was dort abgegeben worden ist. Der Teufel versucht auf raffinierte Art und Weise Zugang sich zu verschaffen zum Heiligtum des Herrn in der Gemeinde. Der Teufel ist ein Schleimer, er schleicht sich ein. Gib den Ungläubigen keine Einfallsmöglichkeit, keine Einfallstore, keinen Zutritt zu deinem Heiligtum, zu deiner Seele. Das ist ganz arg wichtig. Und das alles passierte, als Nehemia zum König gereist war, in, damals als er seinen Bericht geben sollte, in seiner Abwesenheit. Und ich habe eines festgestellt, wenn der Hirte nicht da ist, kommt der Wolf. Wenn der Hirte nicht da ist, kommt der Wolf. In aller Liebe, der Teufel arbeitet, wenn nicht, keine Aufpasser da sind. Als er nach Jerusalem kam, hat er den Tobia vertrieben aus dem Tempelbezirk, brachte die Vorräte und andere Dinge, die dem Tempel gehörten, wieder zurück. Kapitel 13, Nehemia, Vers 4. Es ist so wichtig, dass das, was ins Haus Gottes gehört, ins Haus Gottes gehört. Und da hat niemand Fremdes was zu suchen, was unterzustellen. Weißt du, ist es der Teufel so raffiniert, kann ich das bei dir unterstellen? So leicht wirst du als Drogenhändler gefasst, verstehst du, darf ich das bei dir verstecken, im Blumentopf oder sonst wo, in der Toilette oder irgendwo im Schrank. So raffiniert arbeitet der Teufel, mitgehangen, mitgefangen. Lasst, gib dem Teufel keinen Raum in deinem Leben, in aller Liebe. In der Abwesenheit des Statthalters passierte das alles, als keine Aufsicht da war, keine Kontrolle da war, keine Korrektur da war, als der Heilige Geist vielleicht nicht so öffentlich wirkte. In der Verwaltung des Tempels hatte sich damals so viel Nachlässigkeit eingeschlichen. Nehemia entdeckte, dass die finanzielle Unterstützung der Leviten zurückgegangen war und dass die Sänger auch kein Geld zum Singen bekommen haben. Die mussten in der Landwirtschaft arbeiten und den Unterhalt selbst verdienen als Bauern. Um diese Missstände zu korrigieren, rief er die Oberhäupter damals zusammen und er hat gesagt, Leute, gebt den Zehnten. Wenn 10 Leute den Zehnten geben, kann der 11. in die Mission gehen. In aller Liebe, so ist es. Ganz einfach. 10 Leute sollen nur den 10. geben und der 11. kann eine Mission geben. Hat er den 10. wieder eingeführt und bestimmte Verwalter für die Lagerräume eingesetzt. Weitere Reformen von diesem Nehemia waren während seiner Amtszeit, dass er strikt verboten hat, am Sabbat zu arbeiten. Kinder Gottes sollen am Sonntag oder am Tag des Herrn, wann das ist, kann es Freitag sein, kann Samstag sein, kann es Sonntag sein, könnte Montag sein für manche sogar. Ein Tag in der Woche, du solltest Zeit für Gott haben. Nur für Gott und nur für Gott und für dich selbst, für deine Familie, Da sollte ich spazieren gehen, nicht länger, nicht weiter als 12.200 Meter, so ein Stadium, so wie es in der Bibel heißt. Ja, da soll auch keine Erntearbeit gemacht werden, da soll kein Weinbau betrieben werden, kein Handel und auch nicht mit den Nachbarvölkern, ja, die kommen am Samstag, ja, lass sie dir am Montag, die können auch am Montag kommen oder am Sonntag oder wann auch immer ist. Wir sollen einen Tag für uns persönlich haben in der Woche. 6 Tage sollst du arbeiten. Ich bin kein Sabbatist und kein Adventist und kein, was weiß ich, Judaist, aber ich bin dafür, dass man einen Tag für sich hat und für Gott hat und für sein Leben hat, dass man sich ausruht, sich entspannt, sich sonnt, den Vögelchen zuguckt, ja, spazieren geht, sich erholt, die Seele muss sich erholen. Aber was machen die Leute am Sonntag? Ich kenne Leute, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals in Heilbronn, da nehmen sie noch Akten, Ordner mit nach Hause, und da wird alles zu Hause gemacht. Und der Sonntag ist der ganze Esel der ganzen Woche. Ja, und in der Verwaltung des Tempels, da gab es so viele Unregelmäßigkeiten. Außerdem musste die Praxis korrigiert werden von Mischehen mit fremden Frauen von Ashdod, Ammon und Moab, was es auch immer ist. Seine Volksgenossen, einschließlich die Priesterschaft und so weiter, sollten rein und sauber sein. So raffiniert ist dieser Sanballat, der hat sogar einen Enkel des Priesters Eliaschibs geheiratet oder verheiraten lassen. Verstehst du, ein Priester, der wollte sich auch einschleichen durch Heirat, verstehst du, durch Verbindung, durch Beziehungen. Will er sich einschleichen? Der Teufel will sich immer durch Beziehungen sich einschleichen, welcher Art auch immer. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, was du glaubst. Verstehst du, es ist so wichtig. Lass dich nicht einwickeln, irgendwie der Teufel will Kompromisse machen. Ökumene, Allianz und weiß der Kuckuck noch was. In aller Liebe. Und das Problem ist, weil hier Nehemia dran dachte, guck mal, das ganze Unheil passierte nur, weil Salomo sich mit den ganzen heidnischen Frauen einließ und sie brachten, ja, die ganzen Götzen hier nach Jerusalem. Auf der einen Seite baute er den Tempel des Herrn und auf dem anderen Hügel baute er die ganzen Altäre, den Götzen der Frauen, damit sie auch beten können. Typisch für Nehemia ist der demütige Schlusssatz. Und er bittet zum dritten Mal in diesem Kapitel, Kapitel 13 hier, Gott möge ihn wegen seiner positiven Leistungen gnädig sein und ihn nicht für seine Fehler strafen. Gedenke meiner oder mirs, mein Gott, zum Besten. Gedenke mirs zum Besten. Weißt du, er lebt noch im Alten Testament, aber Gott muss nicht unser Gedenken. Christus hat an uns gedacht. Der Tschech hat gesagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat gesagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein, aber er lebt noch im Alten Testament. Gedenke meiner, was ich getan habe, was ich geleistet habe. Wir können den Himmel nicht verdienen, wir können das Reich Gottes nicht verdienen. Es ist Gnade und Gnade und Gnade und weiter nicht. Vater im Himmel, du willst das, stets das Beste für unser Leben. Dein Sohn Jesus Christus hat für uns alles getan, für alle Fehler gebüßt. Heute dürfen wir getrost vorwärts schauen und wissen, dass wir einmal bei dir sein werden, durch deine Gnade und deine Liebe. Halleluja. Vater, wenn nach der Erdenzeit Leid und Pein von uns vorüber ist und wir am Ziel sind und dort das Ziel erreicht haben, dann werden wir dort keine Fremdlinge sein. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn.